Bottles Metal Podcast. Heute mit dem Thema
Album des Monats Mai. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur 43. Ausgabe von Metal Markus Metal Podcast. Im Intro habt ihr es schon gehört, gesucht wird mal wieder ein Album des Monats und da wir bereits im Juni sind, geht es natürlich um das Album des Monats Mai. Diese Folge wird mal wieder etwas anders als die Folgen, die ihr sonst so kennt, weil nichts ist bestätiger als der Wandel, habe ich mal gelernt und das habe ich mir auch ja, so als Vorsatz genommen. Aber erstmal starten wir ganz normal in die üblichen Vorgänge, wenn es um ein Album des Monats geht. Bedeutet also, ich hangel mich jetzt so an den Veröffentlichungsfreitagen des letzten Monats entlang, stelle die Alben vor, die ich mir gekauft habe, nenne dann eine Songempfehlung und ganz am Ende gibt es dann mein Album des Monats. Und dann kommt natürlich noch ein bisschen mehr, denn seit mittlerweile 2 Folgen haben wir ja die Hörermeinungen auch etabliert und die gibt es heute auch in ganz besonderer Form. So viel sei an dieser Stelle schon einmal verraten. Starten wir also direkt rein. Der erste Veröffentlichungsfreitag im Mai, das war der 3.5. Dort ist ein Album erschienen, das auf den Titel Warriors hört. Und es stammt von der Band Feuerschwanz. Der ein oder andere wird jetzt wahrscheinlich schon die Augen rollen, denn Feuerschwanz haben es nicht immer so ganz leicht gehabt in ihrer Karriere. Sie sind bedacht worden mit ruhmreichen Auszeichnungen wie der Arschbombe des Monats im Rockart und auch allgemein hat, glaube ich, vor allem die Metal-Szene immer so einen leicht kritischen Blick auf diese Band gehabt. Aber was soll's, Feuerschwanz haben beharrlich weitergemacht und präsentieren eben mit Warriors ein neues Album, das nicht wirklich ein neues Album ist. Wie ist das denn jetzt wieder zu verstehen? Es ist quasi ein Best-of und zwar auf Englisch, wie man ja schon bei dem Titel Warriors vermuten kann. Feuerschwanz sind hingegangen und haben 10 Songs auf Englisch neu aufgenommen, also mit englischsprachigem Text. Hinzu gesellt sich noch ein neuer Song und eine Coverversion. 12 Songs sind es also in Summe. Das Album bringt es auf 43 Minuten und 34 Sekunden und es ist erschienen bei Napalm Records. Gibt es einen Grund für das erste englischsprachige Album? Natürlich gibt es dafür einen Grund. Feuerschwanz feiern in diesem Jahr ihren 20. Geburtstag. Und neben diesem englischsprachigen quasi Best-of haben sie auch noch zum größten Metfest aller Zeiten eingeladen. Das findet in der Grugerhalle in Essen statt und zwar am 14. Dezember. Und, so viel sei an dieser Stelle verraten, ich werde dabei sein und würde mich freuen, wenn ich den ein oder anderen dort auch antreffen würde. Denn Feuerschwanz live, das macht einfach unwahrscheinlich viel Spaß. Wer den Podcast schon länger hört, der weiß, dass das letzte Album von Feuerschwanz, Fegefeuer, mein Album des letzten Jahres war. Und dementsprechend war ich auf jetzt dieses englischsprachige Album sehr gespannt. Womit ich nicht so ganz zufrieden bin, ist die Songauswahl, die man hier an den Tag legt. Vom letzten Album gibt es 6 Songs. Das ist sowohl dort als auch hier die Hälfte des Albums. Von den beiden Vorgängeralben Memento Mori und Das 11. Gebot gibt es jeweils 2 Songs. Also Feuerschwanz haben aber wesentlich mehr Alben in ihren 20 Jahren veröffentlicht als diese 3. Und ich persönlich hätte es sehr schön gefunden, wenn man auch mal so ganz alte Gassenhauer ausgepackt hätte. Also sowas wie Hurra, Hurra, die Pest ist da oder auch Wir lieben Dudelsack. Die hätte man dann ja auch mal in das mittlerweile etwas modernere und härtere Soundgewand der Band packen können. Sei es drum, ist jetzt nicht so und letzten Endes ist das Jammern auf hohem Niveau. Wer Feuerschwanz mag, kommt hier auf jeden Fall auch vollends auf seine Kosten, aber es ist das erste Album, das ich hier vorstelle, dementsprechend kein Kandidat für das Album des Monats. Wieso ist das so? Weil ich mir selbst gesagt habe, ein Album des Monats soll neue Songs beinhalten, also auch kein Live-Album sein, auch keine EP, es soll ein Album sein mit neuen Songs. Das ist hier ganz klar nicht der Fall. Es ist ein quasi Best-of, nennen wir es mal so. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich eine Songempfehlung und da packe ich dann auch mal einen der beiden neuen Songs aus. Er hört auf den Titel The Unholy Grail und neben Feuerschwanz selbst sind dort noch Dominum und Orden Ogan zu hören. Also die Sänger beider Bands unterstützen hier Feuerschwanz. Tolle Nummer, hört mal rein und vielleicht findet der ein oder andere mit den englischen Lyrics jetzt dann doch einen Zugang zu Feuerschwanz, dem das auf Deutsch immer ein wenig zu klamaukig war. Ich weiß es nicht, aber ich könnte es mir zumindest vorstellen. Das war es tatsächlich schon für den 3.5. und damit sind wir am 10.5. angekommen und dort gab es verdammt viele Sachen, die veröffentlicht worden sind und die ich mir dann auch gekauft habe. Eine Band hat dort ihr 11. Album mittlerweile veröffentlicht. Da sind 13 Songs drauf und es bringt es auf eine Spielzeit von 53 Minuten und einer Sekunde. Erschienen ist es bei Steamhammer. Und die Band, ja, die sind für manch einen, glaube ich, sowas wie ein fleischgewordener Albtraum, denn sie sagen selbst ganz klar, dass sie Happy Metal machen. Klar, es geht um Freedom Call. Die haben ihr neues Album Silver Romans veröffentlicht. Silver Romans heißt es deshalb, weil sie in diesem Jahr ihr 25. Jubiläum feiern. Also es soll so viel bedeuten wie Silberhochzeit. Über dieses Album habe ich vor etwas längerer Zeit bereits mit Niklas vom Powerpod gesprochen. Und bevor ich mich jetzt hier endlos lange wiederhole, habe ich mir gedacht, ich frage Niklas einfach mal, ob ich aus dieser Folge hier zitieren darf. Und darum präsentiere ich euch an dieser Stelle jetzt ein Snippet aus dieser Folge vom Powerpod, wo Niklas und ich über dieses Album gesprochen haben. Und ich wünsche euch viel Spaß damit.
Für mich ein richtig tolles Album. Ich glaube, ich weiß schon, was der Markus sagen wird. Happy Metal nennst du das, oder Markus? Wie fandst du das Album von Freedom Call?
Happy Metal, ja, das sag ja nicht nur ich. Ich glaube, wenn man sucht, wie die Band sich selbst bezeichnet, bezeichnen sie ihren Musikstil in der Tat auch wirklich als Happy Metal.
Ja, können wir unterschreiben, ne?
Auf jeden Fall. Ich glaube, meine Bezeichnung wäre VHM, Very Happy Metal. Also Freedom Call kenne ich grundsätzlich auch schon länger, habe ich in der Tat auch schon mal live gesehen. Und es gab irgendwann einen Zeitpunkt, ab dem ich Freedom Call ein Stück weit, nennen wir es mal, anstrengend fand. Weil, also wenn man wirklich Happy Metal hören möchte, ist das, glaube ich, genau das Richtige. Aber genau deswegen ist Freedom Call, glaube ich, überspitzt gesagt, der fleischgewordene Albtraum eines jeden, der Power Metal oder Happy Metal einfach kacke findet.
Ja, definitiv. Aber dann ist man hier im Podcast auch wirklich falsch. Also wenn ihr den Podcast hört und ihr mögt Power Metal nicht, dann Dankeschön, dass ihr zuhört. Aber ja, dann ist es, glaube ich, echt nicht so euer Ding hier.
Ich habe so ein paar Probleme mit dem Sound, weil ich finde, früher waren Freedom Call noch ein bisschen, ich würde mal sagen, epischer unterwegs. Also auf dem neuen Album, und ich weiß gar nicht, ob das jetzt auch schon längere Zeit so ist, sind so ein paar, na, nennen wir sie mal Keyboard-Spuren, die mich schon eher so an Eurodance-Musik erinnern. Und das fand ich hier und da, so bei dem Song Supernova zum Beispiel oder auch bei Out of Space, schon wirklich etwas gewagt. Demgegenüber gibt es aber auch sehr schnelle Nummern, die mir wirklich gut gefallen. Und auch Nummern, ja, da sind auch die Keyboards natürlich nach wie vor sehr prägend dabei. Aber, naja, eher auf einer orchestralen Ebene. Ne? Nicht so ganz, Casio-Keyboard klingt jetzt böse, ne? Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Also nicht so ganz ja. Eurodance-mäßig. Also in Summe hat mich das Album doch positiv überrascht, muss ich gestehen. Weil ich habe gedacht, ah komm, das ist jetzt so ein Album, das hörst du dir an und lachst dich bei der Hälfte der Songs kaputt. Aber so schlimm war es hinten raus gar nicht. Also es überwiegt für mich wirklich der positive Anteil an Songs. Wobei es eine Sache gibt, die ich faszinierend finde. Die Songs, die dann von Chris Bai, wie wir jetzt ja gelernt haben, heißt er, geschrieben sind, finde ich persönlich, sind immer die Nummern, die mir nicht so gut gefallen. So war das also bei Niklas im Powerpod. Vielen Dank, dass du mir erlaubt hast, einen Auszug aus dieser Folge hier einzubinden. Eine Songempfehlung möchte ich an dieser Stelle auch aussprechen. Und zwar ist meine Songempfehlung der Song Blue Giant. Ich finde, dass Chris Bai, wie wir jetzt ja alle gelernt haben, dort sehr schön singt. Und ich meine wirklich schön. Er hat da so einen leicht zittrig anmutenden Part in der Stimme. Und das gefällt mir richtig, richtig gut. Wir kommen nun zu etwas völlig anderem. Vom Happy Metal geht es in die böse Ecke. Es geht in den melodischen Death Metal Bereich. Und zwar kommen wir zu einer Band, die auf den Titel Mir zur Feier hört. Die haben ihr zweites Album veröffentlicht. Das hört auf den Namen Nachtwächter. Da sind 10 Songs drauf und es bringt es auf eine Spielzeit von 36 Minuten und 5 Sekunden. Und erschienen ist es bei Noisegate Records. An dieser Stelle von meiner Seite vielen Dank an Noisegate Records, denn die haben mir eine Promo-Version des Albums auf CD zur Verfügung gestellt. Ansonsten, so habe ich es zumindest verstanden, gibt es das Album nur auf LP, wenn man es eben schon in physischer Form haben möchte. Die erste Frage, die man sich hier jetzt ja stellen kann, ist Mir zur Feier. Was ist das denn für ein eigenartiger Bandname? Ja, das hat was mit der Inspiration der Band erstmal zu tun. Mir zur Feier ist nämlich der Name einer Gedichtsammlung von Rainer Maria Rilke. Ja, und genau das ist auch der Aufhänger für die Band. Also bedeutet, sie spielen jetzt female-fronted melodischen Death Metal und textlich vertonen sie Gedichte von Rainer Maria Rilke. Ist ein sehr interessanter Ansatz und mir hat das auch über weite Strecken wirklich gut gefallen. Wie bereits gesagt, es ist das zweite Album dieser Band. Zuvor gab es auch schon zwei EPs und im Jahre 2019 dann das erste Album, das schlicht nur Mir zur Feier hieß. Tja, was kann man zu dieser Band ansonsten noch sagen? Es ist sicherlich ein spannendes Experiment, Texte eines Dichters zu nehmen und darauf dann melodischen Death Metal zu spielen. Klingt hier und da sehr interessant. Sprachlich ist das natürlich eine sehr schöne Angelegenheit, das muss man wirklich sagen. Ob jetzt jeder unbedingt so seinen Zugang dazu findet, kann ich nicht sagen. Mir hat es in Summe ganz gut gefallen, aber ich würde es jetzt nicht, keine Ahnung, jeden Tag hören. Da ja, ist mir das stellenweise doch ein bisschen zu eintönig auf die Albumlänge. Ich hätte mir da halt ein bisschen mehr Abwechslung gewünscht. Aber wer generell einen Zugang zu melodischem Death Metal hat oder auch zu Female Fronted Death Metal, kann hier gerne mal ein oder auch zwei Ohren riskieren. Meine Anspielempfehlung von diesem Album ist der Track Einsamkeit, der auch ein bisschen ruhiger anfängt, auch mit klarem Gesang, also nicht nur mit den üblichen Death-Metal-Growls um die Ecke kommt, hat mir gut gefallen und darum, wenn euch der gefällt, checkt doch gerne mal das komplette Album Nachtwächter von Mir zur Feier. Leute, wir haben hier eine waschechte Premiere, denn von dem nächsten Album habe ich keine Songempfehlung für euch. Jetzt mag man sich fragen, warum zum Geier ist das so? Ich möchte mal sagen, ich habe zu diesem Album bereits eine komplett eigenständige Folge veröffentlicht. Und zwar war das die Folge 41 von diesem Podcast. Sie hört auf den Titel, Leute, wir müssen reden über Killing for Revenge. Killing for Revenge ist das neueste Studioalbum von Six Feet Under. Klar, Six Feet Under kennt wahrscheinlich erstmal jeder, der in seinem Leben irgendwann schon mal Metal gehört hat. Denn das ist die, ja, in Anführungsstrichen neue Band von Chris Barnes, der in den 90er Jahren bei Cannibal Corpse gesungen hat und wahrscheinlich so mancher Mutter schlaflose Nächte bereitet hat. Und sicherlich auch der, wie sie damals noch hieß, Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften. Six Feet Under, ja, die standen früher für groovigen Death Metal. Und Killing for Revenge ist eine ganze Menge, aber kein groove-orientierter Death Metal mehr. Wenn ihr also mehr zu diesem Thema hören möchtet, hört einfach nochmal in Folge 41 von diesem Podcast rein. Da habe ich gemeinsam mit Dennis und Marcel von Tod und Teufel, der Metal Talk, über dieses Album gesprochen und wir sind diversen Fragen auf den Grund gegangen. Zum Beispiel, wo ist der Groove hin? Warum klingen Six Feet Under mittlerweile eher wie Cannibal Corpse? Und warum klingt das Album eigentlich so ganz, ganz eigenartig? Noch ein paar Zahlen und Daten und Fakten am Rande. Je nachdem, wie man es zählt, ist Killing for Revenge das 18. Album von Six Feet Under. Was heißt jetzt wieder je nachdem, wie man es zählt? Naja, es kommt darauf an, ob man die vier Graveyard Classics als reguläre Alben von Six Feet Under zählen möchte. Für die unter euch, die es nicht wissen, Graveyard Classics sind Alben, auf denen Six Feet Under bekannte Metal-Songs covern. Das war am Anfang eigentlich auch ganz cool und irgendwann sind sie dann dazu übergegangen, ja, komplette AC/DC-Alben zu covern oder ein halbes Maiden und ein halbes Judas Priest-Album oder so. Und ja, ich sag mal so, in der allgemeinen Wahrnehmung sind diese Alben nicht unbedingt sehr beliebt. Premiere, wie gesagt, keine Songempfehlung von diesem Album, weil egal wie oft ich es gehört habe, bei mir ist ganz einfach nichts hängen geblieben und es gibt auch keinen Song, den ich irgendwem empfehlen würde von diesem Album, um zu sagen, hör's dir mal an. Also, nee, lieber nicht. Und immer noch sind wir beim 10.5. Wir bleiben auch örtlich dort, wo wir vorhin schon waren, nämlich in Amerika. Dort kommen Six Feet Under her und auch Unleash the Archers kommen dort her. Von denen ist nämlich auch ein neues Album erschienen. Es hört auf den Titel Phantoma. In Summe ist es das sechste Album dieser Band und das ist Power Metal aus Vancouver. Diese Band gibt es bereits seit 2007. Und dieses 10 Songs umfassende Werk mit einer Spielzeit von 56 Minuten und 15 Sekunden ist erschienen bei Napalm Records. Wie auch bei Freedom Call habe ich mit Niklas vom Powerpod über dieses Album gesprochen, nämlich auch in seiner 58. Folge. Und auch hier möchte ich euch ein kurzes Snippet aus dieser Folge präsentieren, wo ja, Niklas und ich ein wenig über den Sound des Albums philosophieren. Darum hier Bühne frei für diesen Ausschnitt aus dem Powerpod und viel Spaß damit.
Also ein richtig, richtig schönes Album geworden. Ich habe auch wenig auszusetzen, muss ich sagen. So, da waren ja sogar so Electronic, so Synthwave-Sachen, so Synthwave-Elemente mit drinne. Die haben mich auch nicht rausgebracht. Sonst passiert das manchmal, dass mich solche Sachen ein bisschen raushauen aus so einem Album, aber hier überhaupt nicht. Und auch insgesamt den Sound, also klar, der war ja auch zum Mixing und Mastern jetzt mal in Dänemark bei Jakob Hansen, aber der Sound insgesamt fand ich super gut. Wie hat dir der Sound gefallen?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich finde, der Sound ist sehr individuell. Also ich glaube, du weißt, was ich meine. Es ist nicht so die klassische Produktion, die man so aus diversen anderen Power-Metal-Produktionen kennt, wenn man jetzt mal sich darauf einlassen würde, dass das in irgendeiner Form Power-Metal ist. Also es ist, glaube ich, nicht der Standard-Drum-Sample drunter gelegt und es ist auch nicht irgendwie der übliche Gitarrensound. Also ich finde, es ist eine sehr moderne Produktion, aber auch sehr ausgewogen. Also jedem Instrument wird genug Raum gegeben, dass es sich entfalten kann. Und es, was wirklich sehr selten vorkommt, es bietet ein stimmiges Klangbild so in Summe. Also manchmal hast du es ja, dass du unwahrscheinlich laut Gitarren hörst oder dass Gesang extrem im Vordergrund steht. Und hier finde ich wirklich, ist alles in irgendeiner Form gleichberechtigt. Und das ist eine sehr schöne, runde Sache, aber trotzdem mit einem sehr modernen Ansatz hinten raus.
Ja, wobei ich muss sagen, gerade der Gesang von Brittany ist für mich persönlich halt ein echtes Highlight hier vom Album, weil ich bin ja doch immer ein bisschen mehr gesangsfixiert oft und die kann einfach so übermäßig gut singen. Das hat richtig Spaß gemacht, der wieder zuzuhören. Also hat Spaß gemacht. Hast du dich denn mit dem Science-Fiction-Konzept hinter dem Album ein bisschen beschäftigt oder war das jetzt überhaupt nicht dein Fokus?
Ich sag mal so, ich hätte es sehr gerne getan, aber ich habe die Zeit ganz einfach nicht dafür gefunden. Es ist aber ein Konzeptalbum, ne? Also so viel habe ich schon verstanden. Nochmals vielen Dank an Niklas für das Bereitstellen der Folge. Und wenn ihr jetzt Lust bekommen habt zu wissen, worüber wir noch so gesprochen haben oder was Niklas noch alles vorgestellt hat, hört gerne in die 58. Folge vom Powerpod rein. Ich verlinke sie euch entsprechend in den Shownotes, weil ich kann nur eins sagen, wenn ihr irgendwelche Infos oder Zahlen, Daten und Fakten rund um Power Metal hören wollt, seid ihr beim Powerpod absolut richtig aufgehoben. Da macht Niklas so schnell keiner was vor. Ein paar eigene Worte möchte ich jedoch noch verlieren, und zwar zu der Geschichte, woher ich Unleash the Archers überhaupt kenne. Das ist schon sehr lange her, da ist mir mal ein Video von ihnen auf YouTube vorgeschlagen worden, und zwar General of the Dark Army. Der stammt von dem Album Demons of the Astro Waste und allein der Albumname, den fand ich damals schon so grandios verrückt, dass ich es mir einfach anhören musste und das ist schon ein sehr imposantes Video. Für damalige Verhältnisse und wenn man bedenkt, dass die Band damals noch nicht bei Napalm Records unter Vertrag stand. Klar ist das musikalisch ein bisschen roher und eine ganze Ecke ungeschliffener als heute. Aber falls ihr den Song nicht kennen solltet, hier nochmal meine ganz klare Empfehlung, hört euch den auch mal an. Aber wir sind ja beim neuen Album bei Phantoma von Unleash the Archers und auch von diesem Album habe ich eine klare Songempfehlung für euch und es ist die gleiche, die ich auch in der Powerpod-Folge gegeben habe, nämlich der Song Gods in Decay. Super Nummer, es fließt einfach, würde ich mal sagen. Der Song entwickelt sich auf fantastische Weise. Ich kann mich nur an einer Stelle wiederholen. Das ist jetzt hier nicht in dem Zitat vom Powerpod mit drin. Ich habe gesagt, wenn dann die Solo-Passage endet und man wieder in den Refrain reinkommt, das ist einfach zum Niederknien. Und an dieser Meinung meinerseits hat sich absolut nichts geändert. Jetzt kommen wir zu einem Solo-Album. Quasi jedenfalls. Aber nicht zu irgendeinem Solo-Album. Zu einem Soloalbum von einem Künstler, der sicherlich ein großes Stück Metal-Geschichte mitgeschrieben hat. Das Album selbst hört auf dem Titel From Hell I Rise. Und wenn es einen Menschen gibt, der so ein Album nennen darf, dann ist es bei diesem Menschen unter Garantie so. Ich habe es schon gesagt, mit seiner Ursprungsband hat er garantiert Metal-Geschichte geschrieben und hat mit dem dritten Album, konkret sogar mit dem Opener des dritten Albums, für reichlich Kontroversen gesorgt. Der Song damals hörte auf den Titel Angel of Death, das Album hört auf den Titel Rain in Blood und klar, es geht um die Band Slayer. Und wer von denen hat ein Soloalbum veröffentlicht? Der Mann, der auf seinem Kopf statt Haaren Tribal-Tattoos trägt, Mr. Kerry King. Fun Fact am Rande, als ich meiner Tochter Leonie das erzählt habe, Kerry King, guckte sie mich an und meinte, das muss ein Künstlername sein, oder? Ich habe mal versucht, es rauszufinden. Also ich finde nirgendwo Informationen darüber, dass Kerry King ein Künstlername ist. Ist echt, also, aber es ist wirklich so der geborene Name für einen Metal-Gitarristen, oder? Kerry King. Ja. Kerry King hat also ein Solo-Album veröffentlicht. Naja, ob das jetzt wirklich ein Solo-Album ist, lassen wir mal dahingestellt. Es wurde eben unter seinem Namen veröffentlicht. 13 Songs sind drauf. Es hat eine Spielzeit von 46 Minuten und 28 Sekunden. Und es ist erschienen bei Raining Phoenix Music, also dem Nachfolgelabel von Atomic Fire. Kerry King ist hier natürlich nicht so ganz allein. Er hat seinen alten Kumpel Paul von Slayer mit dabei, der übernimmt hier das Schlagzeug. Und der Gesang wird übernommen von Mark, der eigentlich sonst bei Death Angel singt. Und Verstärkung am Bass gibt es von Kyle Sanders von Hell Yeah. Wie klingt denn nun dieses Album? Nachdem Kerry King natürlich für Thrash Metal steht, hat er hier ein reinrassiges Smooth Jazz Album veröffentlicht? Nein, hat er natürlich nicht. Klar, das, was er hier abliefert, ist Thrash Metal und es klingt über weite Strecken auch sehr nach Slayer, wie ich finde. Die erste Assoziation, die mir so in den Kopf gekommen ist, ist das 2001er Werk von Slayer, welches auf den Titel God Hates Us All hört. Heißt also, King fährt hier nicht diesen ultraschnellen Thrash auf, wie er ihn auf Rain in Blood damals, ja, quasi zur Blaupause entwickelt hat. Das ist auf jeden Fall nicht so. Es gibt klar schnelle Songs, aber in Summe hätte ich gesagt, ist das Ganze schon etwas getragener, wie eben dieses Album God Hates Us All. Da war ja auch nicht nonstop durchgetretenes Gaspedal. In Summe muss ich sagen, ist mir das Album aber ein bisschen zu wenig abwechslungsreich. Und ich finde es stellenweise schon anstrengend, es am Stück zu hören. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass Thrash Metal nicht mein Genre wäre. Ganz bestimmt nicht. Ich habe Slayer immer sehr gerne gehört. Und ich denke, wie viele da draußen sind so die ersten 5 Alben für mich auch enorm prägend gewesen, was meinen Musikgeschmack angeht. Und die kann ich mir auch heute immer noch ohne Probleme anhören. Mit so ein paar Werken dazwischen dann habe ich so meine Probleme gehabt. Aber God Hates Us All ist auch ein Album, das ich immer noch sehr gerne mag. Aber wie gesagt, ich vermisse bei From Hell I Rise so ein bisschen die Abwechslung. Dafür könnte man aber sorgen, denn ein paar Songs sind da drauf, die nicht so in dieses standardmäßige Schema unbedingt fallen. Da wäre zum Beispiel der Song Two Fists, der eher wie eine Rock- oder Heavy-Metal-Nummer daherkommt. Und ja, das passt eigentlich ganz gut in dieses Gesamtgefüge. Dann gibt es da noch einen Song, den ich nicht unerwähnt lassen möchte. Das ist der vorletzte des Albums. Er hört auf den Titel Shrapnel und ich kann nur für mich sprechen, mich erinnert das tierisch an South of Heaven. Aber das muss ja nicht schlecht sein. Eine Songempfehlung muss natürlich auch für Kerry King her. Und das ist mir hier überhaupt nicht schwer gefallen, denn es gibt einen Song, der für mich ganz besonders heraussticht. Er hört auf den Titel Trophies of the Tyrant. Und ist sehr, sehr groovig. Ein richtiges Groove-Monster, wie ich finde. Und das ist so ein Song, wie ich ihn gerne von Six Feet Under gehört hätte, würde ich an dieser Stelle mal sagen. Musikalisch bleiben wir in einer ähnlichen Kerbe jetzt erstmal. Und es geht aber von den USA rüber in die Schweiz, in unser Nachbarland. Auch am 17.10. hat nämlich die Band Soulline ein neues Album veröffentlicht. Es hört auf den Titel Reflections. Es bringt es auf 37 Minuten und 17 Sekunden Spielzeit mit 9 Songs und erschienen ist es bei Massacre Records. Soulline gibt es bereits seit dem Jahr 2000 und Reflections ist das 7. Album dieser Band. Das allererste Album erschien im Jahre 2007 und wenn man das jetzt klassifizieren muss, würde ich grob sagen, das ist Melodic Death Metal. Wenn es um Melodic Death Metal geht, denkt man ja, glaube ich, relativ schnell an so ein paar große Vorbilder. Und so ist das hier auch bei mir. Ich finde, dieses Album versprüht in manchen Momenten so gewisse In Flames-Vibes. Und zwar so aus der Ecke der Alben Horacle oder Colony. Und das muss jetzt ja erstmal nichts Schlechtes sein. Es ist jetzt nicht bei jedem Song so, weil hinten raus, muss ich sagen, das ist auch das Problem, was ich mit diesem Album habe. Da übertreibt man es nach meinem Ermessen ein wenig zu sehr mit den ruhigeren Tönen. Ich persönlich hätte es schön gefunden, wenn man so ein bisschen mehr ein Wechselspiel gehabt hätte zwischen den eher etwas ruhigeren melodischen Songs und so ein paar echten Brechersongs wie Human Corruption. Der geht nämlich richtig schön nach vorne und ballert ziemlich gut los. Soulline und Reflections also, 9 Songs, eigentlich sind es aber nur 8, denn der erste Song ist ein Intro von 1 Minute und 7 Sekunden, ist in Summe vielleicht auch ein bisschen wenig, aber naja, es kommt darauf an, wie man es letzten Endes betrachtet. Ein Song ist mir auch hier relativ gut und schnell im Ohr hängen geblieben und er hört auf den etwas ungewöhnlichen Titel Clochard. Der ein oder andere wird wissen, was es ist, und für die, die es nicht wissen, googelt es doch einfach mal, weil als Bildungspodcast kann ich hier nicht alles machen. Wir sind mittlerweile am 24. Mai angekommen und musikalisch geht es wieder in die etwas härtere Richtung. Es geht um die Band Evil Dead. Die haben am 24. Mai ihr 4. Studioalbum veröffentlicht, das auf den Titel Toxic Greysert. 10 Songs sind drauf. Und es bringt es auf eine Spielzeit von 40 Minuten und 38 Sekunden und erschienen ist es bei Steamhammer. Die 40 Minuten, die ja, sind aber nicht gegeben für alle Formate, die es so gibt. Denn auf der CD, die ich gekauft habe, ist ein Song weniger drauf, nämlich der letzte. Der hört auf den Titel The Death and Resurrection Show und das ist eine Coverversion von Killing Joke. Zieht man das jetzt ab, hat man 9 Songs und eine Spielzeit von 35 Minuten. Jetzt könnte man sagen, das ist aber ganz schön kurz. Genauso gut könnte man aber auch sagen, wieso? Das ist doch eigentlich klassisches LP-Format. Denn Evil Dead sind eine Band, die es auch, naja, lange gibt, ist eigentlich falsch, denn es gab auch eine sehr lange Zeit, wo sie überhaupt nicht aktiv waren. Aber sie machen Oldschool Thrash Metal, würde ich an dieser Stelle ganz einfach mal behaupten. 1989 und 1991 haben sie ihre ersten beiden Alben veröffentlicht. Das erste hörte auf den Titel Annihilation of Civilization und das zweite auf den Titel The Underworld. Und dann gab es sehr lange mal gar nichts mehr. Also vielleicht mal ein Demo oder einzelne Tracks, die veröffentlicht worden sind. Aber seit 2020 ist man wieder im Geschäft. Da ist nämlich das Album United States of Anarchy erschienen. Bei dem Bandnamen Evil Dead liegt eine Vermutung ja nah und ja, manchmal sind Vermutungen auch vollkommen richtig. Die Inspiration für den Bandnamen kam natürlich von einem Film, von dem Film The Evil Dead oder wie er hier bei uns in Deutschland heißt, Tanz der Teufel. Groovy, ja. Der ein oder andere wird ihn sicherlich kennen, ein skandalumwitterter Horrorfilm. Und wieder sind wir bei der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften oder Medien, wie sie mittlerweile heißen, denn die mochten diesen Film damals überhaupt nicht und er stand die lange Jahre auf dem Index. Mittlerweile nicht mehr und er ist sogar ab 16 jetzt freigegeben. Kleiner Ausflug, aber muss ja auch mal erlaubt sein. Evil Dead und Toxic Grace haben wir gesagt, 4. Album dieser Band und ja, klassischer Oldschool Thrash Metal wird hier geboten. Tja, ich finde es in Summe eigentlich ganz gut. Ich hätte mir hier und da aber mal gewünscht, dass es vielleicht ein bisschen flotter zur Sache geht, weil die Songs sind jetzt nicht unbedingt schnell. Das funktioniert hier und da mal ganz gut, aber na, ich weiß nicht, so an einigen Momenten habe ich mir so gedacht, Leute, jetzt gebt doch mal Gas. Trotzdem macht das Album sehr viel Spaß, wenn man eben genau diese Art von Musik mag. Also ich würde mal behaupten, wer so aus den letzten Folgen die Musik von Darkness zum Beispiel mochte, der kann garantiert auch einen Zugang hier zu der Musik von Evil Dead finden. Meine Songempfehlung ist dann jetzt aber witzigerweise deshalb, weil ich ja eben gesagt habe, ein paar flottere Nummern zwischendurch hätte ich schön gefunden, ist es einer der langsamsten Songs, der auf diesem Album zu hören ist. Er hört auf den Titel Bathe in Fire. Und damit sind wir am letzten Veröffentlichungsfreitag angekommen, nämlich dem 31.05. Dort hat eine Band ein neues Album veröffentlicht, die sich immer wieder überschlagen muss in Superlativen, wie man ihren Musikstil bezeichnen könnte. Klar, es geht um Rhapsody of Fire. Sie haben das Album Challenge the Wind veröffentlicht. Erschienen ist das gute Stück bei AFM Records. 10 Songs sind drauf und die Spielzeit ist überaus opulent. Es sind nämlich 63 Minuten und 17 Sekunden. Also für 10 Songs ist das schon eine ganze Menge. Hauptsächlich ist das darauf zurückzuführen, dass der 4. Song auf diesem Album 16 Minuten dauert. Ist jetzt aber auch nichts Ungewöhnliches. Rhapsody haben in der Vergangenheit auch schon 20-minütige Songs veröffentlicht. Es ist wieder mal eine interessante Sache, wenn man sich fragt, das wievielte Album von Rhapsody of Fire ist das denn jetzt eigentlich? Also einigen wir uns vorab mal darauf, dass wir sowohl die Rhapsody-Diskografie als auch Rhapsody of Fire jetzt zusammennehmen. Dann könnte man zu dem Ergebnis kommen, dass es das 15. Album ist. Dafür muss man aber zwei Prämissen erstmal erfüllen. Man muss die Prämisse eingehen, dass Reign of a Thousand Flames von 2001 auch wirklich ein Album ist. Damals, als es veröffentlicht worden ist, hieß es nämlich, das wäre eine EP. Aber im Laufe der Jahre ist irgendwann mal gesagt worden, nee, eigentlich ist das ein Album. Ja, okay. Lassen wir uns darauf mal ein. Und man müsste sich auch noch darauf einlassen, dass Legendary Years von 2017 auch als echtes Album zählt. Das ist nämlich so ähnlich wie das Feuerschwanz-Album, in meinen Augen kein echtes Album. Also es ist eine Zusammenstellung mit Neuaufnahmen älterer Rhapsody-Songs mit dem damals neu hinzugekommenen Sänger Giacomo Voli. Zieht man das jetzt also ab, ist es das 13. Album von Rhapsody of Fire und das 3. reguläre Album, auf dem der neue Sänger eben jetzt mit dabei ist. Rhapsody of Fire ist ja generell ein Thema, wo man stundenlang drüber sprechen könnte, nicht nur könnte. Spark und Hyperdrive haben das ja auch schon mal getan in ihrer allerersten Folge All Things Rhapsody. Also Leute, wenn ihr irgendeinen Zugang zu Rhapsody habt, kann ich nur sagen, hört euch diese Folge an. Es bleibt, glaube ich, kaum eine Frage offen und es ist auf jeden Fall super unterhaltsam. Mir hat es damals sehr viel Spaß gemacht, mir das anzuhören. Für mich persönlich ist das immer so ein bisschen schwierig, Rhapsody of Fire in dieser aktuellen Konstellation zu akzeptieren, denn ich habe Rhapsody kennengelernt, als sie wirklich ganz neu waren und für mich sind drei Leute bei Rhapsody of Fire wichtig. Das ist einer der Leute, die immer noch dabei sind, klar, das ist Alex Daropoli an den Keyboards, aber Luca Turilli an der Gitarre ist elementar wichtig, genauso wie klar der Mann überhaupt am Gesang, Fabio Leone. Turilli und Leone sind schon längere Zeit nicht mehr dabei und vor diesem Hintergrund fällt es mir immer so ein bisschen schwer, mit neueren Sachen von Rhapsody of Fire so richtig warm zu werden. Ich weiß noch, als damals das erste Album mit Giacomo Voli erschienen ist, es hört auf den Titel The Eighth Mountain, also nicht der HIV-Berg, sondern der 8. Berg, ihr habt schon verstanden, was ich meine, war mein erster Impuls, als ich es gehört habe, sozusagen, oh, jetzt klingt Rhapsody wie eine Band, die versucht, wie Rhapsody zu klingen, aber das klappt nicht so ganz. Ganz so drastisch sehe ich das mittlerweile nicht mehr. Ich kann mir das gut anhören, es macht Spaß, es kann aber auch zuweilen mal etwas anstrengend sein. Wobei, wie ich finde, auf dem neuesten Werk ist die Orchestrierung nicht mehr so stark, wie sie in der Vergangenheit gerne mal war. Ich meine, klar, da ist immer noch sehr viel Keyboard drin, aber es sind oftmals auch Dinge, die wirklich in Anführungsstrichen nur nach Keyboards klingen, also nach Sachen, die man auch live mit einem Keyboard mit leichten Einschränkungen reproduzieren könnte und nicht mehr nach einem Orchester mit, keine Ahnung, 120 Mann, dass man da irgendwie reinsamplen muss. Wer weiß, vielleicht setzen Rhapsody of Fire ja jetzt auch wieder verstärkt auf Live-Konzerte und haben darum das neue Material etwas live-tauglicher komponiert. Jetzt habe ich sehr viel darüber geredet. So ausführlich wollte ich das eigentlich gar nicht an dieser Stelle machen, aber wenn man einmal mit dem Reden anfängt, kommt man da nur sehr schwer wieder raus. Darum beenden wir das mit Rhapsody of Fire, Challenge the Wind und einer Songempfehlung. Von mir ist es eine der Singles, die es vorab schon gab, Diamond Claws. Hat so ein bisschen Oldschool-Vibes, wie ich finde. Bevor wir jetzt zum Album des Monats kommen, möchte ich an dieser Stelle noch ein paar Honorable Mentions loswerden. Das sind also Alben, die ich mir auch gekauft habe, die ich auch gehört habe, größtenteils wirklich gut finde, wo ich aber schlicht und ergreifend nicht die Zeit hatte, mich damit jetzt so intensiv auseinanderzusetzen. Darum hier noch ein Schnelldurchlauf mit weiteren 4 Alben, die auch jeweils eine Songempfehlung für die Podcast-Playlist spendiert bekommen. Da haben wir einmal Progressive Metal aus Deutschland von der Band Ivanhoe. Und zwar heißt das Album Healed by the Sun und ich empfehle euch den Song One Ticket to Paradise. Aus den USA gibt es ganz klassischen Heavy Metal von Riot 5 und das Album Mean Streets. Meine Songempfehlung heißt Open Road. Von den USA geht es rüber in das UK. Heavy Metal aus dem UK ist es, und zwar von Demon. Die haben ein neues Album am Start namens Invincible. Und auch genau diesen Song möchte ich euch wärmstens ans Herz legen. Invincible von Demon vom Album Invincible. Und eine letzte Sache. Bloodhorn haben ihr Debütalbum Let the Fury Rise veröffentlicht. Das ist Power Metal multinationaler Prägung. Also die kommen nicht alle aus einem Land, sondern sind bunt zusammengewürfelt. Und meine Songempfehlung von diesem Album ist der Song Tonight We Fight. Und nun ist der Zeitpunkt gekommen für mein ganz persönliches Album des Monats. Das Album, das mir im Mai am besten gefallen hat. Und es war keine einfache Entscheidung, denn viele der Alben, die ich hier vorgestellt habe, fand ich wirklich gut. Auch wenn ich natürlich hier und da immer mal so ein bisschen was zu meckern hatte. Aber ja, wenn man mehr als drei Jahrzehnte Musik hört, dann ist man nicht mehr ganz so einfach, absolut zufriedenzustellen, würde ich mal sagen. Ich denke, ihr versteht schon, was ich meine. Mein Album des Monats Mai kommt von einer Band, die aus der Stadt kommt, wo ich auch mittlerweile wohne. Hat aber jetzt nichts damit zu tun. Es ist Moers. Und bevor jetzt jemand wieder fragt, wo ist Moers? In der Nähe ist Krefeld. Ja. Und zwar geht es um die Band Elvalon. Elvalon haben ihr zweites Album veröffentlicht mit dem Titel Ascending in Synergy. 10 Songs sind da drauf. Es hat eine Spielzeit von 56 Minuten und 45 Sekunden. Und es ist erschienen bei Napalm Records. Es ist auch das erste Album für Napalm Records, denn das Debütalbum der Band, welches auf den Titel Until Dawn hört, ist damals noch bei Reaper Entertainment erschienen. Elvalon machen Symphonic Metal. Wer ist denn diese Band? Es gibt, ich würde mal sagen, einen historischen Kern, der bereits seit 2010 besteht. Das ist nämlich das Jahr, in dem diese Band gegründet wurde. Seit 2010 dabei haben wir Martin Klüners am Schlagzeug, Pascal Pann an den Keyboards und Nele Messerschmidt am Gesang. Seit 2012 ist Gilbert Gelsdorf an der Gitarre dabei und das jüngste Mitglied dieser Band, also in Bezug auf Bandzugehörigkeit, ist seit 2023 Jan Runkel. Symphonic Metal, ja, ich weiß, da gibt es Leute, die schlagen die Hände direkt über dem Kopf zusammen und sagen, ach nee, sowas will ich nicht hören. Ja, ist eure Meinung, darum, die darf jeder gerne haben. Darum habt bitte auch Verständnis, wenn ich jetzt sage, ja, ich finde das aber super. Es hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Jeder Song hat so eine ganz eigene Facette, erzählt eine ganz eigene Geschichte und vermittelt eine individuelle Stimmung. Das Album ist jetzt nicht unbedingt ein Zünder beim ersten Hören. Man muss dem Ganzen schon so 2, 3, vielleicht sogar 4 Durchläufe geben. Aber da kann ich wirklich sagen, Leute, dann knallt das so richtig. Dann macht das richtig Spaß. Denn der ganz große Vorteil bei diesem Album ist für mich, jeder Song hat einen Refrain, der im Ohr hängen bleibt. Und da kriegt man ihn auch ganz einfach nicht mehr raus. Ich möchte jetzt mal eine kleine Brücke schlagen. Über die Band Terra Atlantica und eines ihrer Alben hat mal jemand gesagt, das ist das Power-Metal-Album oder die Power-Metal-Oper, die Tobi Sammet heute gerne komponieren würde. In leichter Anlehnung daran möchte ich an dieser Stelle jetzt mal Folgendes sagen. Ascending in Synergy ist das Album, das viele Leute heutzutage gern von Nightwish hören würden. Und ja, das meine ich ernst. Ich weiß, viele Leute, naja, wie soll man das sagen, finden Nightwish sind heutzutage ein bisschen zu verkopft oder zu gewollt künstlerisch. Das soll jetzt nicht heißen, dass Elvalon nicht künstlerisch sind, auf keinen Fall. Aber es sind einfach Songs, die Spaß machen, die trotzdem noch ihren orchestralen, symphonischen Charakter haben und die nach vorne gehen und einem wirklich gute Laune vermitteln. Das letzte Mal, dass mir Nightwish ähnlich gut gefallen haben, war auf Wishmaster und das ist mittlerweile ja auch Jahrzehnte her. Wie üblich beim Album des Monats soll es 2 Songempfehlungen geben. Ist auch überhaupt kein Problem. Die erste ist von meiner Seite My Forever Endeavor. Das ist einer der eher einfacher gehaltenen Songs, wo man aber auch sehr schön schon die ganze Bandbreite mitbekommen kann. Und um dann direkt auch den Gegenpol zu haben, nehme ich als zweite Songempfehlung Ocean of Treason, einer der eher härteren Songs. Und zwischen diesen beiden Extremen pendelt das Album dann. Und ja, hört doch gerne mal rein. Und wenn ihr noch mehr über Avalon wissen wollt, gibt es einen Konzertbericht, denn ich war bei der Release-Show der Band dabei. Ja. Und wenn alles noch so wäre wie ganz am Anfang bei diesem Podcast, wären wir jetzt am Ende angekommen. Aber ich habe es ja geschafft, es zu etablieren, die Hörermeinung. Wieder einmal habe ich über Insta gefragt, Leute, was war euer Album des Monats Mai? Und ich habe es diesmal wirklich geschafft, dass mir alle, die darauf geantwortet haben, eine Sprachnachricht geschickt haben. Und darum könnt ihr jede Meldung jetzt hier gleich auch hören. Vielen Dank dafür an alle, die sich bereit erklärt haben, ihre Meinung kundzutun und sie mir auch, in welcher Form auch immer, zuzusenden. Wie auch schon beim letzten Mal, machen wir das jetzt alphabetisch, damit sich hier niemand irgendwie benachteiligt fühlt. Darum macht den Anfang, wie auch schon beim letzten Mal, Anne oder Now Spring is in the Air. Und was ihr Album des Monats ist, hört ihr genau jetzt.
Hallo, ich sage heute mal Hi aus Norwegen. Mein Album des Monats Mai ist gerade noch so eben im Mai erschienen, und zwar Challenge the Wind von Rhapsody of Fire. Ich denke, zu Rhapsody und all den fragwürdigen Reinkarnationen ist an anderer Stelle alles gesagt worden. Ansonsten, wer sich da mal rein vertiefen möchte, hört am besten mal bei der Power Hour of Fire rein. Sowohl die allererste als auch die allerletzte Folge, da bleiben wirklich gar keine Fragen offen. Für mich war Rhapsody damals noch die ganz klassische Besetzung, die Band, die mich zum Metal gebracht hat. Und ich habe es jahrelang unglaublich abgefeiert. Aber in den letzten Jahren, muss man schon sagen, Jahrzehnten, habe ich das alles nur noch sehr sporadisch verfolgt. Und ich kann das neue Album jetzt auch gar nicht qualifiziert einordnen. Außerdem habe ich es auch erst 2,5 Mal gehört oder so. Deshalb mache ich jetzt gar nicht den Versuch, hier groß fachzusimpeln, sondern haue einfach spontan eine Songempfehlung raus. Da könnte man jetzt einige nehmen, gefällt mir einiges ganz gut. Aber ich habe mich entschieden für eine der Single-Auskopplungen, und zwar Diamond Claws. Das hat schöne Melodien. Ganz coole Tempowechsel, erinnert mich ein bisschen an alte Rhapsody-Zeiten, aber ist auch modern genug. Ja, einfach ein schöner Song. Liebe Grüße!
Hallo zusammen, hier ist Christian von der Band Diarrhoe und ich melde mich gleich mit 3 Alben für den Kandidaten Album des Monats Mai. Als allererstes möchte ich hier die Band Unhallowed Deliverance empfehlen mit ihrem allerersten Album, Of Spectres and Strife. Die haben hier wirklich ein absolutes Monster released. So viel Technik, so viel Energie, so viel absolutes Talent im Songwriting. Das ist wirklich extrem heftig. Hat mir sehr gut gefallen. Besonders hervorheben möchte ich hier den Song Hope Drowning, der so viel, ja, Ambience hat, so viel Atmosphäre hat, eine extrem starke Entwicklung über den Song und die Message im Hintergrund, die natürlich auch super wichtig ist. Die könnt ihr euch auch gerne als Lyric-Video auf YouTube mal anschauen. Hope Drowning ist der Song von Unhallowed Deliverance von dem Album Of Spectres and Strife. Dann komme ich zu meiner zweiten Empfehlung. Das ist die Band Angst mit ihrem Album Kaltschauf Brutality. Ich habe die Jungs neulich erst noch in Köln live gesehen und holy shit, haben die mich da komplett aus den Socken gescheppert. So viel Power auf der Bühne, die aber auch auf dem Album wieder zu finden ist. Ich vergleiche das Album eigentlich so vom Klangbild her immer gerne so ein bisschen mit den ganz alten Heaven Shall Burn, allerdings mit Blastbeats, mit Grind, mit Death, also mit so viel Power. Wahnsinn. Songempfehlung hier, Chasing Horizons. Fängt am Anfang so ein bisschen Black Metal angemutet an. Hinten raus Grind, Grind, Grind aufs Maul, so wie ich es am liebsten mag. Und hört euch das auf jeden Fall an. Und meine dritte Empfehlung, die Band Kinski mit ihrem Album Krone der Erschöpfung. Hier auch ein absolutes Powerhouse. Das ganze Album, man fühlt sich förmlich überfahren von dieser extremen Grindkeule, die einem da in die Fresse peitscht. Und da möchte ich gerne den Song Nägel hervorheben, der nämlich mit knackigen 1,46 Länge schön grindig anfängt, hinten raus richtig fett grooved. Gefällt mir außerordentlich gut. Und ja, damit bin ich auch schon wieder am Ende. Ich bedanke mich bei Markus für die Einladung in diese Folge. Ich hoffe, ihr könnt mit den Empfehlungen was anfangen. Checkt die Bands auf jeden Fall aus. Wünsche euch noch ganz viel Spaß mit dieser Folge und vielleicht hören wir uns ja demnächst mal wieder. Also macht's gut, haut rein.
Ja, ihr habt das am Anfang richtig verstanden. Die Band, in der Christian Mitglied ist, hört auf den Namen Diarrhoe. Und wie Christian schon angemerkt hat, vielleicht kommt er irgendwann ja mal länger hier vorbei und dann können wir zum Beispiel auch über sowas wunderbar sprechen. Christian von Diarrhoe ist aber nicht zu verwechseln mit meinem ehemaligen Bandkumpel Christian, den ihr ja auch schon mehrfach hier im Podcast gehört habt, zum Beispiel als wir über Iron Maidens Peace of Mind Album sinniert haben. Aber auch dieser Christian hat sich wieder einmal gemeldet und ja, er hat auch ein Album des Monats und es hat mich sehr wenig überrascht, da ich seinen musikalischen Geschmack mittlerweile doch sehr gut kenne. Aber hört selbst, was Christian zu sagen hat.
Ja, hallo. Mein Album des Monats im Mai ist Teenage Rebel von der Band Nestor aus Schweden. Die spielen melodischen Hardrock oder AOR, wie man auch will, der ganz, 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 ganz stark an die 80er erinnert und ziemlich nostalgisch ist, nicht nur was den Albumstitel betrifft, sondern natürlich auch die Musik, die genauso klingt wie eben Journey, Whitesnake oder Konsorten. Allerdings auch auf demselben Niveau, meiner Meinung nach, mit einer glasklaren Stimme, super Gitarrensoli und einer ganzen Menge Ohrwürmer. Anspieltipp ist meiner Meinung nach 21. Aber ich hätte jetzt auch jeden anderen Song nehmen können. Aber 21 geht gut nach vorne und ist sehr melodisch und der Song zeichnet eigentlich sofort alles aus, was ich hier schon genannt habe. Insgesamt ist Teenage Rebel von Nestor ein sehr schönes Sommeralbum geworden.
Auch zu Wort gemeldet hat sich jemand, über den ich in der 12. Folge schon mal gesprochen habe. Falls ihr euch erinnert, Folge 12 ist das Interview mit We Are Perspectives. Mit meinem Arbeitskollegen Timo habe ich da über die Band gesprochen, in der er Bass spielt. Und da haben wir auch kurzzeitig über unseren Ex-Azubi Yannick gesprochen. Mittlerweile ist er fester Mitarbeiter, da wo ich auch arbeite. Und auch ein Betriebsratskollege von mir ist der Gute mittlerweile. Darum hören wir uns doch mal an, was Yannick zu sagen hat, was sein Album in Anführungsstrichen des Monats ist.
Moin Markus, das im Mai bei mir ein bisschen mau aussah mit den Alben, kommt von mir jetzt eine EP, und zwar The Poetic Edda von Dynastia und Disembodied Tyrant. Vier Lieder, ordentliche Breakdowns dabei, scheppert gut, ist im Genre, würde ich sagen, Melodic Death Metal. In Genrebezeichnung bin ich leider nicht so der Profi. Aber kann man sich sehr gut reinziehen. Von mir aus eine richtig gute Empfehlung. Und meine Songempfehlung von der Platte wäre I the Devourer. Ist ein recht langer Song. 5 Minuten knapp. Der geht gut ab. Mega geiles Intro, finde ich. Und den kann man sich gerne mal reinziehen. Ciao, ciao.
Ja moin, ich bin Jason von Joyful Solitude und Suicide of Society und erstmal bin ich mega dankbar, dass ich hier was sagen darf in diesem ultra geilen Podcast und ja, ich will eigentlich direkt zum Punkt kommen, damit ich euch nicht eure Zeit verschwende und euch nerve mit meinem Gelaber. Also mein Album des Monats Mai 2024 ist Lucifuge mit Hexensabbat. Ich bin einfach riesengroßer Fan von allen Bands, die quasi einfach 80er Heavy Metal und Speed Metal spielen und das Ganze mit so einem räudigen Black Metal Gesang verbinden. Und es gibt da halt in meinen Augen kaum eine Band, die das besser macht als Lucifuge. Das Album ist einfach ultra geil. Es hat keine Skips oder keine auch nur mittelmäßigen Songs. Die haben halt im Gegensatz zu gewissen anderen Bands in diesem Genre auch wirklich kompetente Musiker, besonders an den Gitarren. Die Riffs sind einfach unfassbar einprägsam, so wie auch die Hooks und die Songs generell. Es ist einfach vom Sound bis zu den Songs selber ein unfassbar perfektes Album in meinen Augen. Und deshalb nicht nur Album des Monats, sondern auch auf jeden Fall ein kompetenter Bewerber für das Album des Jahres, für mich zumindest. Und jetzt macht gut und habt einen guten Hörer.
Vielen Dank für diese Beiträge und der gute Jason hat sich so gefreut, dass er hier zu Wort kommen darf, dass er direkt seine Songempfehlung vergessen hat, aber das macht nichts, die hatte er mir schriftlich mitgeteilt. Es ist der Song Enter the Realms of Death. Und jetzt kommen wir zu einer Meinung von jemandem, der sie hier schon öfter kundgetan hat, mit dem ich immer gerne wieder zusammen Sachen mache und der mir auch erlaubt hatte, zwei kurze Auszüge aus einer seiner Folgen hier einzubinden. Hier kommt also Niklas vom PowerPod.
Hey Metalheads, Niklas hier von PowerPod, ein Power-Metal-Podcast. Und auch diesen Monat sucht der Markus wieder das Album des Monats, dieses Mal für den Mai 2024. Und bei mir geht's natürlich wie immer um Power-Metal-Alben. Und da konnte ich natürlich mich wieder nicht zurückhalten und wollte auch was zum Besten geben. Und auch im Mai gab's wieder ein schönes Power-Metal-Album, das ich selbst am liebsten gehört habe. Und das war dieses Mal das neue Album von Rhapsody of Fire, Challenge the Wind, das 14. Studioalbum. Der Italiener ist am 31. Mai 2024 via AFM Records erschienen. Es bringt 10 neue Tracks, komplett ohne Intro, ohne Instrumental, richtig gut, richtig schnell, schön 10 Tracks, wie es sein soll. Gemixt und gemastert ist das Ganze von Auden Ogan, Sebastian Seb Levermann. Da gibt es natürlich absolut nichts zu meckern am Sound. Es ist ein tolles Album geworden, für mich das bislang beste Album mit dem aktuellen Sänger bei Rhapsody of Fire, Giacomo Voli, der sich hier auch komplett für die Texte verantwortlich zeigt. Und ansonsten ist hier vor allem die Musik dem Urgestein von Rhapsody of Fire zu verdanken, Alex Daropoli, dem letzten verbliebenen Gründungsmitglied, der hier am Keyboard zu hören ist. Der hat hier so gut wie alle Songs geschrieben, mit ein wenig Unterstützung von Gitarrist Roberto De Michele. Und für mich lebt das Album vom klasse Gesang von Giacomo Voli, den richtig guten Orchesterarrangements, dem zuverlässig gut eingesetzten Keyboards und auch von der Gitarrenarbeit von Robbie De Michele. Es ist bombastischer Symphonic Power Metal und wer Symphonic Power Metal gerne mag, und auch Rhapsody of Fire gerne gehört hat, der wird hier genau richtig sein. Alle typischen Rhapsody of Fire Trademarks sind vertreten, ein bisschen weiterentwickelt worden, ein bisschen härter, stellenweise ein bisschen dunkler, aber alles nur ein Stückchen weiterentwickelt, sodass es trotzdem noch ganz klar Rhapsody of Fire ist. Für wen Rhapsody of Fire noch nie was war, für den wird auch Challenge the Wind nicht sein, aber alle, die was mit Symphonic Power Metal anfangen können, sollten hier auf jeden Fall mal reinhören. Meine Anspielempfehlung für Rhapsody of Fire, das Album Challenge the Wind, ist der Titeltrack, Track Nummer 1, Challenge the Wind. Markus, viel Spaß mit dem Album. Ich denke, du hast auch reingehört und auch schon drüber gesprochen. Und dann bin ich mal gespannt, wo das bei dir gelandet ist. Bleib dem Metal treu. Und viel Spaß noch mit Metal Markus Metal Podcast.
Moin, hier ist Paddel von Paddels Blog und unter anderem der bleedingformetal.de Redaktion. Und mein Album des Monats Mai war Echoes of the Devil's Den von Terminal Nation, eine aufstrebende Band aus dem kleinen Little Rock im Bundesstaat Arkansas. Und das war für mich ein schöner, fieser Crossover-Entwurf zwischen Death Metal und Hardcore. Und ich würde den Song, den ich besonders herausheben würde, da würde ich Written by the Victor empfehlen. Viel Spaß damit.
Hi Markus, hier ist Paddy. Ja, mein Album des Monats Mai war definitiv Phantoma von Unleash the Archers. Auch wenn ich anfangs ein bisschen skeptisch war, die Vorab-Singles haben mich nur so semi überzeugt, aber der Titelsong Phantoma, der schlägt einfach alles. Der schlägt in die gleiche Kerbe wie die Songs Awakening und Abyss von den letzten beiden vorigen Alben. Dieser typische geile hymnenhafte Refrain und diese leichten Tonartwechsel mittendrin. Das ist einfach cool. Das ist typisch Archers. Ich feiere den Song total ab und ja, find's einfach cool. Hoffe, die kommen auch mal auf Tour und ja, hab auch ein Review geschrieben beim Bleeding for Metal. Vielleicht will das ja der ein oder andere auch lesen. Ansonsten bin ich gespannt auf die anderen Songs. Bis dann. Ciao.
Grüße gehen ganz klar raus an alle Redaktionsmitglieder von Bleeding for Metal an dieser Stelle. Die nächste Hörermeinung kommt von jemandem, der ein Arbeitskollege von Yannick und mir ist und ja, auch mittlerweile ein Betriebsratskollege. Es geht um Patrick. Und hier könnt ihr hören, was Patrick zum Album des Monats auserkoren hat.
Mein Favoritenalbum im Mai ist Warriors von Feuerschwanz. Ich muss ein paar Mal reinhören, bin aber überzeugt, dass das Experiment der Band, ein rein englisches Album zu releasen, sehr erfolgreich war. Einen einzelnen Track zu nennen, der mir am besten gefallen hat, ist sehr schwer, da alle Songs sehr gut gelungen sind. Müsste ich mich entscheiden, würde ich wahrscheinlich sagen Unholy Grail oder Wardorf.
Wir sind noch nicht am Ende angekommen, Leute. Die gute Sonja hat auch eine Meinung zum Album des Monats. Viel Spaß mit Sonjas Album des Monats.
Also, ich möchte auch gerne einmal mein Album des Monats vorstellen und das befindet sich in dem Genre des ja gerne sogenannten Happy Metal. Da hat Freedom Call diesen Monat gut vorgelegt mit Silver Romance, das am 10.05. erschien. Um dieses Album soll es heute aber nicht gehen, sondern um den Support, den ich von Freedom Call im Landgasthof im Wacken am 17.05. erleben durfte, nämlich Nightlaser. Eine bis dahin mir wirklich unbekannte Band aus Hamburg, wie sollte es anders sein, die mich schwer beeindruckt hat. Also es ist Sleaze, Metal, Rock, wie auch immer, aber mit einem kleinen Hauch Glam, der ist aber nicht so aufdringlich, wie man es von anderen kennt. Wunderbar anzuhören, machen sehr, sehr viel Spaß, die Jungs. Und die haben jetzt halt ihren vierten Longplayer auf den Markt geschmissen. Nach 2014 Fight for the Night und 2017 Laserhead folgte 2020 Power to Power, bevor sie jetzt halt am 24. Mai Nightlaser Call Me What You Want rausgebracht haben. Ein richtig gutes Album, was mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Aber um einen Track herauszupicken, habe ich mich dazu entschieden, euch den Track Nummer 6 sehr ans Herz zu legen. Das ist Laser Train. Wie ich finde, sehr eingängig, hat mir auch live sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass auch ihr alle eure Freude damit haben werdet, so wie ich. Viel Spaß damit.
Dankeschön. Und ja, der Name scheint sehr häufig zu sein, denn eine weitere Sonja hat sich gemeldet. Musikalisch geht das jetzt aber in eine ganz andere Richtung. Also, hier ist die andere Sonja mit ihrem Album des Monats.
So, mein Album des Monats Mai ist definitiv die neue Evil Dead, die Toxic Waste. Darauf habe ich schon lange gewartet, ist ja das vierte Studioalbum der Band. Und mein absolutes Lieblingslied der Platte ist Subjugated Souls mit einem sehr aussagekräftigen Video und einem sehr starken Songtext. Kann ich jedem, der es noch nicht kennt, nur wärmlichst ans Herz legen. Genau, einfach auflegen und genießen.
Hallo Markus, hier ist Sunny, yes it's me, heute mal mit eigener Stimme. Ich melde mich zu dem Thema Album des Monats Mai. Wie der Otti vom Metal Keller ist es mir diesmal auch nicht leicht gefallen und ich möchte gern zwei Alben des Monats Mai nennen, weil ich mich überhaupt nicht entscheiden konnte, weil beide total unterschiedlich sind. Das erste ist das Debütalbum von Bloodthorn vom 24.05. Es hat mich absolut umgehauen. Ich finde das Album voller Energie, das pusht mich nach vorne, bringt gute Laune. Und zur Songempfehlung, ich habe das Album so oft gehört, ich kann mich überhaupt nicht entscheiden, fällt mir total schwer. Ich könnte ja den Titel direkt nehmen, so in der Tradition, wie es bei dir üblich ist, Let the Fury Rise oder 600 Wolves oder Squarehammer, alles coole Lieder. Ich habe mich dann aber doch als Song-Empfehlung entschieden für Gott wohnt Come. Da sind Gastsänger dabei, unter anderem die Nicoletta Rossellini von Alterium. Und ich finde einfach, hier sieht man noch mehr Facetten von der Musik. Und es macht einfach Spaß, das ganze Album. Wenn man noch mehr Infos dazu haben möchte oder Details zur Band, da kann man ja, wie so oft schon bei dir erwähnt, mal beim PowerPod reinhören. Der Niklas, der hatte da schon öfters in seinem Podcast drüber gesprochen. Das zweite Album des Monats, wie gesagt, ganz anders, ist von Elvelon, Ascending Energy, vom 7. Mai. Und da hast du ja schon viele Details zu erzählt. Du warst ja bei der Release-Show dabei und da gibt es ja einen tollen Bericht dazu von dir. Am besten finde ich immer noch, das Album mit Kopfhörer zu hören, um einfach die vielen Layers der Songs unterschiedlich wahrnehmen zu können. Wenn die Stimme von der Nele im Hintergrund so weiterschwebt, ist einfach schön zum Wegträumen. Finde ich total super. Ich finde, alle Lieder sind unterschiedlich und sie sind auch unterschiedlich gut. Dann eine Entscheidung zu treffen, was das Beste ist, ist auch total schwer. Man könnte ja als Einsteiger nehmen My Forever Endeavor. Das war mein erstes Lied. ist vielleicht zu den anderen Liedern ein bisschen schlichter im Aufbau und am wenigsten facettenreich. Wer es gerne ein bisschen mit größerer Bandbreite möchte, kann ja Ocean of Treasure oder Aftermath of Life hören, das ist die letzte veröffentlichte Single. Schöne Ohrwürmer sind auch A Legacy Divine oder Vagabond's Heart. Aber ich muss mich ja jetzt entscheiden. Ich glaube, ich nehme dann einfach mal The Aftermath of Life so als Songempfehlung für das Album von Avalon. Ja, das war es jetzt auch erstmal von mir. Vielen Dank, dass wir alle wieder mitmachen durften. Hat Spaß gemacht. Viele Grüße und bis bald von Sunny. Yes, it's me. Ciao.
Und an dieser Stelle nochmal vielen Dank an euch alle, dass ihr euch getraut habt, mir eine Sprachnachricht zu schicken, die dann hier am Ende im Podcast auch abgespielt wird. Und Leute, wenn ihr auch mal dabei sein wollt, das ist überhaupt kein Problem. Denkt nicht zu viel drüber nach, nehmt es einfach auf, schickt es mir und ich biege das schon so hin, dass man sich das ganz gut anhören kann. Eine Sprachnachricht über WhatsApp reicht, da holen wir das schon so raus, dass das ohne Probleme hier gut eingebunden werden kann. Seit dem Album des Monats März gibt es ganz am Schluss einer solchen Folge noch die Klassiker-Empfehlung. Die Inspiration für dieses Album kommt aus der letzten Folge. In der letzten Folge habe ich mit Mo von Thornbridge ein Interview geführt und wir haben so ein bisschen über musikalische Inspiration gesprochen und er hat gesagt, ja, Blind Guardian, Orden Ogan kann man bei Thornbridge alles raushören. Was er aber auch noch ganz klar immer raushört, ist Running Wild. Und in dieser Folge habe ich dann gesagt, oh, Running Wild, ja, mein Lieblingsalbum von Running Wild wäre spontan Black Hand Inn. Und wie ein Blick dann in die Metal Archives bestätigte, ist Black Hand Inn in diesem Jahr tatsächlich 30 Jahre alt geworden. 1994 haben Running Wild ihr 8. Studioalbum veröffentlicht. 11 Songs sind da drauf und es hat eine Spielzeit von 65 Minuten und 43 Sekunden. Für 11 Songs verdammt viel, denn auf diesem Album ist der längste Track, den Running Wild jemals geschrieben und aufgenommen haben. Er hört auf den Titel Genesis, The Making and the Fall of Man und bringt es auf über 15 Minuten Spielzeit. Black Hand Inn ist nicht nur für mich ein unsterblicher Klassiker der Band. Wenn man in diversen Magazinen so schmökert, findet man dort sehr gute Bewertungen. Und wenn es um neue Running Wild Alben geht, die veröffentlicht werden, wird Black Hand Inn auch sehr häufig als Referenz herangezogen, an die die neuen Alben selten heranreichen. Damals, wer war die Band zu diesem Zeitpunkt? Klar, der Mann am Gesang und an der Gitarre, Rock'n'Rolf oder Rolf Kasparek, wie er eigentlich heißt. Verstärkt wurde er von Thilo Herrmann, der von 1994 bis 2001 bei Running Wild Gitarre gespielt hat. Außerdem mit dabei war Thomas Schmusinski. Von 92 bis 2000 hat er den Bass gespielt. Und ja, wer war sonst dabei? Wer könnte auf einem Running Wild Album Schlagzeug irgendwann mal gespielt haben? Der Mann, der wahrscheinlich in jeder deutschen Metalband von 83 bis Mitte der 90er irgendwie mal gespielt hat. Mr. Jörg Michael, wie Timo Kotipelto ihn gerne genannt hat, oder wie er wirklich heißt, Jörg Michael aus Dortmund. Er hat hier das Schlagzeug verprügelt und war von 94 leider nur bis 98 Mitglied der Band Running Wild. Ein Line-Up, das wenigstens mal über ein paar Alben gehalten hat, denn man hat ja Rolf Kasparek gerne mal nachgesagt, ja, der wechselt seine Bandmitglieder wie seine Unterhosen. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass Rolf Kasparek die öfter wechselt als so alle anderthalb Jahre, wenn er ein neues Album veröffentlicht, aber die Botschaft sollte klar sein. Black Hand Inn, ja, großartiges Album. Es ist mir auch wirklich schwer gefallen, einen Song hervorzuheben, weil allein der 15-minütige Abschlusssong ist schon eine grandiose Sache. Der ist übrigens inspiriert von dem Buch Der 12. Planet. Und ja, da geht es um so eine etwas versponnene Theorie, dass wir Menschen eigentlich von Außerirdischen als eine Art Arbeiterklasse erschaffen worden sind, um zum Beispiel Gold abzubauen. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, googelt einfach mal nach Der 12. Planet. Ob man das jetzt glauben will, steht ja auf einem ganz anderen Blatt Papier. Aber natürlich packe ich jetzt keinen 15-minütigen Song in die Podcast-Playlist. Das wäre ja ein bisschen, ja, wie soll man das sagen? Das würde ich einfach blöd finden, weil das repräsentiert dieses Album nicht wirklich gut. Auf dem Album ist einer meiner absoluten Lieblingssongs von Running Wild, auch wenn er nicht unbedingt ein typischer Running Wild-Galopper ist. Er hat eher so einen
ja, rockiges Feeling, aber ein sehr cooles, und er verbreitet, wie ich finde, eine unglaubliche Atmosphäre. Der Song hört auf den Titel Free Wind Rider. Packe ich euch in die Podcast-Playlist. Damit sind wir dann jetzt auch am Ende dieser doch in Summe relativ lang geratenen Folge angekommen. Ich hoffe, ihr hattet trotz dieser Länge sehr viel Spaß dabei. Hoffe, dass sich ganz viele Leute im nächsten Monat dann auch wieder melden, wenn wir auf der Suche nach dem Album des Monats Juni sind. Verabschieden möchte ich mich noch mit einem kurzen Ausblick auf die nächste Woche. Dort wird es ein Interview mit Atlantis Drive geben, die am vergangenen Freitag ihr Debütalbum Atlantis Drive veröffentlicht haben. Ansonsten bleibt mir zu sagen, bleibt dem Metal treu, bleibt dem Podcast treu, wie King Diamond immer sagen würde, stay heavy. Und zum Abschluss ein Zitat aus dem Song Free Wind Rider. The howling wild wind blows, eternal freedom calls, its soul is running free from care.